ARD.
Teilweise sind die Phänomene sehr hell, also grell, so dass die Personen, die sie sichten, nicht mal die Konturen richtig erkennen können, weil es so grell ist. Teilweise verschwinden sie auf einmal einfach so oder erscheinen einfach so, also aus dem Nichts. Sie sind geräuschlos, wo man eigentlich bei den Geschwindigkeiten, die man beobachtet, vielleicht sogar einen Überschallknall erwarten würde. Und manchmal werden sie aus nächster Nähe tatsächlich beobachtet, also 10, 20, 30 Meter, haben eine enorme Geschwindigkeit, dann plötzlich aber das Ganze lautlos und nicht nur als Punktmasse, sondern schon mit einer Ausdehnung, also typischerweise 2 bis 10 Meter Durchmessergröße. Und wenn diese Dinge dann von verschiedenen Beobachtern gleichzeitig beobachtet werden, auch mit Radar erfasst werden, sodass man eben menschliche Sinnestäuschungen ausschließen kann, dann wird es zunehmend interessant. Das heißt, für uns werden die Phänomene dann interessant, wenn wir möglichst viele voneinander unabhängige Daten haben, die das gleiche merkwürdige Verhalten beschreiben.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Die Sichtung von UFOs, von unbekannten Flugobjekten, wurde lange ins Lächerliche gezogen und hatte in der seriösen Wissenschaft keinen Platz. Das ändert sich gerade. Thema jetzt in den Wissenswerten im RBB24 Inforadio. Ich bin Axel Dorloff, herzlich willkommen. Statt UFO wird heute meistens der Begriff UAP benutzt. Unidentified Aerial Phenomena, also unbekannte Phänomene am Himmel. Die meisten lassen sich schnell mit gewöhnlichen Ursachen erklären. Vögel, Flugzeuge, Drohnen oder Satelliten. Aber es bleibt ein kleiner Anteil mit mysteriösen Eigenschaften und unbekannten Ursachen. Hakan Kayal ist Professor für Raumfahrttechnik an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg und leitet außerdem das interdisziplinäre Zentrum für Extraterrestrik IFEX. Er plädiert dafür, die UAP-Forschung auch in Deutschland voranzutreiben. Jetzt zu Gast in den Wissenswerten. Hallo, Herr Professor Kayal.
Hallo.
Erstmal eine Frage zu den Begrifflichkeiten. Warum ist der Begriff UFO ersetzt worden? Das steht im Deutschen wie im Englischen ja für unbekannte oder unidentifizierte Flugobjekte. In der Wissenschaft ist heute aber der Begriff UAP geläufig, also unbekannte Phänomene am Himmel. Warum?
Also zum einen wurde der UFO-Begriff ersetzt durch einen neuen Begriff, weil der alte Begriff UFO ziemlich stigmatisiert war. Wie Sie schon richtig gesagt haben, man hat ja über diese Vorfälle gelächelt, man hat das Ganze ins Lächerliche gezogen. Und ein Grund ist eben, dass man einen neuen Begriff haben wollte, was nicht so vorbelastet ist.
Auf diese Stigmatisierung kommen wir später auch nochmal. Oft ist es ja so, dass diese Phänomene relativ schnell zu erklären sind. Mit gewöhnlichen Ursachen, ich habe es gerade gesagt, mit Flugzeugen, mit Drohnen, mit Vögeln. Das meiste ist dann also gar nicht so rätselhaft, oder?
Nein, es ist nicht. Das meiste sind, wie Sie schon sagten, eben Insekten, vielleicht sogar Staub in der Luft, Vögel, Ballone. Also wirklich der allergrößte Teil sind ganz gewöhnliche Phänomene, die aber manche Menschen nicht so sofort als solche erkennen.
Wie hoch ist denn der Anteil an Fällen, die unerklärlich bleiben, also die Eigenschaften aufweisen, deren Ursachen auch bei genauerer Betrachtung unbekannt bleibt? Gibt es da Statistiken?
Es gibt Statistiken von einigen Forschungseinrichtungen, so zum Beispiel von JIPAN. Das ist in Frankreich eine Abteilung der französischen Raumfahrtbehörde. Und laut deren Statistiken beträgt dieser Anteil um die 3-4%.
Warum bleiben die unerklärlich?
Meistens ist es doch Mangel an Daten. Und in manchen Fällen gibt es aber mehr Daten, an die wir aber nicht immer unbedingt herankommen. Und trotz dieser angeblich guten Datenlage bleiben dann die Phänomene eben ungeklärt, weil sie eben sehr merkwürdige Charakteristika haben, Eigenschaften aufweisen.
Ein Beispiel für so ein ungeklärtes Phänomen ist im November 2004 eingetreten. Da hat der Flugzeugträger USS Nimitz unerklärliche Bewegungen auf dem Radar am Himmel über dem Pazifischen Ozean aufgezeichnet. Eine Pilotin und ein Pilot sind dann schnell losgeflogen, um das zu untersuchen und fanden ein sich sehr schnell bewegendes ovales Flugobjekt, das keinen sichtbaren Antrieb zu haben schien und bald wieder verschwand. Bis heute sind das Objekt und seine Herkunft unbekannt. Wie bewerten Sie diesen Fall?
Ich finde es einen interessanten Fall und genau solche Fälle wären eigentlich wichtig, die untersucht werden sollten. Es wäre wichtig, an die Rohdaten heranzukommen. Es wäre eigentlich sogar noch wichtiger, mit verschiedenen Instrumenten, die dediziert speziell für solche Vorfälle konstruiert sind, gedacht sind, einzusetzen, um mehr Informationen über diese Vorfälle sammeln zu können.
Und da sind Sie ja auch dran, da kommen wir auch später noch drauf. Ich möchte noch mal zu der Stigmatisierung der UFO-Forschung kommen. Das haben Sie gerade schon angesprochen. Diese unbekannten Phänomene am Himmel werden seit 80 Jahren beschrieben, galt aber lange Zeit eher als eine Sache von interessierten Laien, von Hobbyastronomen, von Weltraumfantasten. Ist das so richtig?
Also es gibt verschiedene Gründe, warum das Thema so stigmatisiert worden ist. Und eines davon hat mit Sicherheitsinteressen etwas zu tun. Alles, was sich im Luftraum bewegt, besonders im Kontext vom Kalten Krieg zum Beispiel, will man natürlich nicht mal preisgeben, wie man etwas beobachtet hat. Und da spielt der Desinformation sicherlich mit eine Rolle. Dann der Umgang der Medien mit diesem Thema. Und das hat sich irgendwann verselbstständigt und was nicht sein kann, was nicht sein darf, wurde ins Lächerliche gezogen. So hat sich das mit der Zeit immer weiterentwickelt, bis heute eben.
Es fand also jahrzehntelang keine ernsthafte wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesem Thema statt. Ist es richtig, dass es auch nicht als karrierefördernd galt, sich mit UFOs zu beschäftigen? Oder gibt es Wissenschaftler, die das auch in den vergangenen Jahrzehnten versucht haben?
Es war nicht karriereförderlich. Auf jeden Fall hat man das Thema in der Wissenschaft weitgehend vermieden. Es gab zwar hin und wieder Untersuchungen, die teilweise sogar gefördert worden sind ganz am Anfang. Die wurden aber nicht wirklich ernsthaft weiterverfolgt, dienten eigentlich eher dazu, das Ganze zu widerlegen. Das war eher die Absicht dahinter. Und die Wissenschaft hat sich damit eben nicht beschäftigt, weil man Angst vor der eigenen Karriere hatte, dass die geschädigt werden könnte, weil das Thema so stigmatisiert war, und hat das Thema einfach vermieden und ignoriert.
Und warum, Herr Professor Kajal, warum ändert sich das gerade?
Es sind verschiedene Dinge passiert in den letzten Jahren. Das fing jetzt zuletzt an, 2017, mit einem Artikel in der New York Times, was Forschung aufgedeckt hat, staatliche Forschung, die insgeheim eben doch durchgeführt worden ist. Dann kam es 2021 zu einem Bericht von den amerikanischen Geheimdiensten, die jetzt zum ersten Mal als ein Paradigmenwechsel tatsächlich gesagt haben, doch, UFOs gibt es und es tut uns leid, so sinngemäß, dass wir das früher so ignoriert haben, aber wir wissen nicht, was sie sind. Und das hat jetzt eine Flut von neuen Ereignissen ausgelöst, bis hin zu der Gründung einer Abteilung innerhalb der NASA zum Beispiel, die jetzt eine UFO-Forschungsabteilung hat, bis zur Gründung einer neuen UAP bzw. UFO-Behörde in den USA. Und es gibt mehrere fortlaufende Kongressanhörungen auch wieder in den USA. Also das Ganze hat eine ganze Flut jetzt ausgelöst und es geht noch weiter.
Wenn wir nochmal zu diesem Bericht gehen des amerikanischen Geheimdienstes, das war ja das amerikanische Office of the Director of the National Intelligence, DNI, im Juni 2021 kam dieser Bericht. Was besagt der konkret?
Der besagt konkret, dass sie eine Anzahl von Fällen untersucht haben und dass sie der Meinung sind, dass ein kleiner Teil tatsächlich ungeklärt bleibt, trotz verhältnismäßig guter Datenlage. Und dass sie nicht erklären können, was es ist. Sie wissen schlicht nicht, was da vorliegt. Und sie sagen auch sinngemäß, dass es doch wichtig wäre, diese weiter zu untersuchen. Also es ist insofern ein Paradigmenwechsel, als dass man früher, die Jahrzehnte davor, immer gesagt hat, UFOs gibt es nicht. Und jetzt sagt man, doch, UFOs gibt es, aber wir wissen nicht, was sie sind.
Welche Rolle spielten denn die drei Videos, die die US Navy von Urabsichtungen veröffentlicht hat? Das war ja schon im Jahr 2020. Was ist darauf zu sehen und wie bewerten Sie diese Ausschnitte?
Ja, die Videos sind interessant, allerdings ist das zu wenig. Also nur anhand der Videos etwas zu sagen, sie wirklich zu bewerten, ist schwierig, weil uns die Kontextinformationen fehlen. Uns fehlen die Hintergrundinformationen. Wir kennen die Instrumente nicht wirklich, mit denen sie aufgenommen worden sind. Also ich würde diese Aufnahmen an sich nicht überbewerten. Wichtiger ist eigentlich die Tatsache, dass sie offiziell veröffentlicht worden sind, was man früher eben nicht gemacht hat.
Und Sie haben es gerade schon angesprochen, seit 2022 gibt es jetzt in den USA sogar eine neue Behörde, die sich mit unbekannten Phänomenen am Himmel beschäftigt. Von der NASA bis zur Harvard-Universität arbeitet man auch zu dem Thema. Was ist denn da jetzt schon Neues herausgekommen? Gibt es da eher eine Systematik jetzt in der Forschung?
Man beschäftigt sich jetzt zwar mehr mit dem Thema, aber es ist noch nichts herausgekommen, würde ich sagen. Und es hat sich jetzt seit ein paar Jahren auch ein bisschen gewandelt. Zuerst war man sehr euphorisch und dachte, ja, jetzt wird alles veröffentlicht tatsächlich. Es wird alles zugänglich werden. Aber dem ist nicht so. Also es wird trotzdem noch nicht alles freigegeben, was da möglicherweise an Informationen vorliegt. Aber es beschäftigen sich jetzt zunehmend mehr Forscher. Von der Wissenschaft her beschäftigt man sich mit dem Thema immer mehr. Also immer mehr Wissenschaftler trauen sich, haben den Mut jetzt, sich dem Thema tatsächlich anzunehmen. Es gibt viele Ansätze in verschiedenen Richtungen und die werden jetzt in unterschiedlichen Kongressen, Workshops und Konferenzen diskutiert. Die Anzahl solcher Workshops und Konferenzen nimmt stetig zu.
Und wenn wir uns das, die unbekannten Phänomene am Himmel nochmal angucken, die UAPs. Sie sagen, immer mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beschäftigen sich damit. Welche typischen Merkmale sind denn wichtig? Was macht so ein Phänomen aus, wenn wir das mal ein bisschen eingrenzen?
Eines der wichtigsten Eigenschaften, die es so merkwürdig machen, ist, denke ich, das Flugprofil oder das Bewegungsprofil. Man hat es in einzelnen Fällen eben mit sehr hohen Beschleunigungen zu tun, mit abrupten Manövern, die man sich so für Fluggeräte, die man kennt, üblicherweise nicht erklären kann. Das heißt also, es gab zum Beispiel einen Fall, wo ein Objekt per Radar gesichtet worden sein soll, aus 80 Kilometer Höhe, fast schon aus dem Weltraum bis Meeresniveau, abgestiegen ist innerhalb von 1-2 Sekunden, also wirklich extrem, die mit keiner bekannten Technologie erklärt werden kann. Es könnten natürlich auch Naturphänomene sein, neue Naturphänomene, die man so nicht kennt. Aber es ist schon sehr merkwürdig und unerklärlich. Dazu kommt noch eben, dass man bei den Objekten, die man gut sehen kann, also wo wirklich eine Struktur auch zu erkennen ist, dass man eben die bekannten Strukturen nicht sieht, wie Flügel, Antriebssysteme, Kontrollsysteme. Teilweise sind die Phänomene sehr hell, also grell, so dass die Personen, die sie sichten, nicht mal die Konturen richtig erkennen können, weil es so grell ist. Teilweise verschwinden sie auf einmal einfach so oder erscheinen einfach so, also aus dem Nichts. Sie sind geräuschlos, wo man eigentlich bei den Geschwindigkeiten, die man beobachtet, vielleicht sogar einen Überschallknall erwarten würde. Und manchmal werden sie aus nächster Nähe tatsächlich beobachtet, also 10, 20, 30 Meter, haben eine enorme Geschwindigkeit, dann plötzlich aber das Ganze lautlos und nicht nur als Punktmasse, sondern schon mit einer Ausdehnung, also typischerweise 2 bis 10 Meter Durchmesser, Größe. Und wenn diese Dinge dann von verschiedenen Beobachtern gleichzeitig beobachtet werden, auch mit Radar erfasst werden, sodass man eben menschliche Sinnestäuschungen ausschließen kann, dann wird es zunehmend interessant. Das heißt, für uns werden die Phänomene dann interessant, wenn wir möglichst viele voneinander unabhängige Daten haben, die das gleiche merkwürdige Verhalten beschreiben.
Sind diese Daten denn besser geworden in den vergangenen Jahren? Also Sie haben ja jetzt sehr konkrete physikalische Eigenschaften auch schon genannt, dieser Phänomene. Das muss ja dann genau beobachtet worden sein von auch guten technischen Gerät.
Sie sind nicht unbedingt besser geworden, weil man sich mit dem Thema ja nicht beschäftigt hat und weil keine dedizierten Instrumente dafür eingesetzt worden sind. Zudem kommt noch die Schwierigkeit, dass man ja nicht weiß, wann und wo und in welcher Form das Phänomen auftritt. Das ist also dem Zufall mehr oder weniger überlassen. Da helfen natürlich die Luftraumüberwachung per Radar, hilft da natürlich enorm, aber da haben wir zivil normalerweise keinen Zugang. Ich denke, es wäre jetzt notwendig, eben wirklich dedizierte Instrumente zu entwickeln, sodass man bessere Daten auch tatsächlich gewinnen kann. Die Charakteristika und die Beschreibungen zu dem Phänomen haben sich in den letzten 80 Jahren im Grunde genommen nicht geändert. Das heißt, das, was wir heute erleben und als merkwürdig empfinden, wurde auch schon vor 70, 80 Jahren genauso beschrieben, wo es keine Drohnen gab, wo es kein Internet gab. Und trotzdem wurden die Phänomene genauso eindrucksvoll und merkwürdig beschrieben.
Anders als in den USA oder auch in Frankreich gibt es ja in Deutschland bisher keine staatliche Einrichtung oder Behörde, die sich explizit mit UAP, mit diesem Phänomen, mit diesem Thema beschäftigt. Bräuchten wir das, staatliche Einrichtungen in Deutschland, die sich diesem Thema annehmen?
Ich bin der Meinung, dass wir so etwas brauchen. Also wir müssen uns nicht nur wissenschaftlich mit dem Thema beschäftigen, Ich bin der Ansicht, dass staatliche Stellen sich auch dem Thema annehmen müssten, aus verschiedenen Gründen. Ein Thema ist beispielsweise die Flugsicherheit. Die Phänomene tauchen ja auch im Luftraum auf und hätten dann eventuell eine Auswirkung auf die Flugsicherheit. Allein deswegen müsste man sich schon damit beschäftigen. Aber der vielleicht wichtigere Grund ist, dass das Thema ein Potenzial bietet für die Entdeckung von neuen Phänomenen. Und wenn andere dahinter kommen und vielleicht wichtige Phänomene entdecken und wir nicht, dann wäre das nicht so gut. Deswegen sollten wir uns damit auch beschäftigen.
Was meinen Sie da konkret mit Entdeckung neuer Phänomene?
Ja, wir wissen ja nicht, was es ist. Es könnten neue Naturphänomene zum Beispiel sein, die uns helfen könnten, die Welt besser zu erklären. Sie könnten Antworten liefern auf Fragen, die wir in der Physik zum Beispiel haben, in der Quantenmechanik, Kosmologie oder auch vielleicht eben Klima oder Wetter. Auf der einen Seite also neue Naturphänomene. Auf der anderen Seite könnten es natürlich geheime Technologien sein, die wir so noch nicht kennen. Das wäre auch nicht schlecht, wenn wir das aufdecken würden. Dann wäre es im Grunde genommen so wie früher, dass man einiges im Geheimen gemacht hat, Militärtechnik, die dann aber später zivil zur Verfügung stand, die es uns jetzt ermöglicht, eben schneller zu reisen zum Beispiel. Wäre also auch positiv aus meiner Sicht. Die dritte Möglichkeit ist, dass es tatsächlich etwas mit außerirdischen Intelligenzen zu tun haben könnte. Und die Konsequenzen dessen wären natürlich sehr, sehr groß. Also von technischen, wissenschaftlichen bis zu gesellschaftlichen Konsequenzen gäbe es da jede Menge
Dinge. Was wäre da zu nennen?
Also zum einen die wissenschaftliche Sicht natürlich, dass wir unser Weltbild enorm erweitern würden, weil wir eh schon nach Leben suchen im Universum. Und falls es sich herausstellen sollte, dass Leben tatsächlich existiert im Universum und sogar in unserer Nähe existiert, das wäre natürlich sehr, sehr bedeutend. Wir wissen nicht, ob es so ist, aber wir dürfen es nicht ignorieren, diese Möglichkeit. Und andere tun das auch nicht.
Wäre die Menschheit denn überhaupt auf so eine Entdeckung vorbereitet?
Nicht wirklich. Also es gibt schon Ansätze, immer mehr. Es gibt mehr Diskussionen darüber. Es gibt ganze Konferenzen darüber, die sich jetzt mehr und mehr mit diesem Thema beschäftigen. Ich bin auch der Meinung, dass man sich auf so einen Fall vorbereiten sollte, auch wenn wir nicht wissen, ob er jemals eintritt. Aber es ist besser, vorbereitet zu sein, als überrascht zu sein.
Von welcher Art Vorbereitung reden wir da? Also in welchen Kategorien müssen wir da denken?
Also zum Beispiel Verantwortlichkeiten, politische Verantwortlichkeiten, gesellschaftliche Konsequenzen. Es fängt ja schon damit an, wie Sie es vorhin schon gesagt haben, wenn der Fall eintreten sollte, dass wir eines Tages ein UFO beobachten und es stellt sich tatsächlich heraus, auch wenn es noch so unwahrscheinlich klingt, dass es etwas mit außerirdischen intelligenten Wesen zu tun hat oder Technologien. Wer ist denn jetzt verantwortlich, dem Thema sich anzunehmen, eventuell sogar zu kommunizieren? Wenn man kommunizieren will, was kommuniziert man denn? Wer hätte etwas zu sagen? Wie sieht das mit rechtlichen Aspekten aus? Was für rechtliche Konsequenzen gäbe es, wenn eines Tages zum Beispiel so ein Objekt nicht nur gesichtet wird, sondern irgendwo abstürzt? Wer ist für die Bergung zuständig? Wer ist dafür zuständig, die Teile zu untersuchen? Wir haben ja Kollegen, die sich mit rechtlichen Fragen im Kontext von UAPs beschäftigen. Die kennen sich natürlich besser aus, aber es gibt Dutzende von Fragen, die dann ungeklärt werden. Mhm. Und es wäre besser, diese jetzt sich anzugucken, um nicht ganz überrascht zu sein.
Das heißt, neben Vereinen und auch immer mehr Wissenschaftlern gibt es aber in Deutschland nur eine universitäre Einrichtung, die sich explizit mit dem Thema UAP beschäftigt. Und das ist das von Ihnen geleitete Interdisziplinäre Forschungszentrum für Extraterrestrik, IFEX, der Universität Würzburg. Sie arbeiten an der Entwicklung von Systemen für die Weltraumforschung und seit 2022 ist auch die Erforschung von UAP offiziell in den Forschungskanon mit aufgenommen worden. Mit welchen Fragestellungen?
Wir konzentrieren uns erstmal auf die Entwicklung von Sensorsystemen, auf die Entwicklung von intelligenten Sensorsystemen, damit wir erstmal selber Beobachtungen machen können, die objektiv auf Daten beruhen, die wir selber von Instrumenten gewinnen. Es sind Prototypen und wir haben sehr wenig Ressourcen im Moment. Das ist also jetzt mehr oder weniger nur aus Haushaltsmitteln. Und wir können uns vorstellen, wenn wir später entsprechende Finanzierung hätten, diese Systeme auszuweiten und natürlich im größeren Umfang in Betrieb zu nehmen. Im Moment sind das alles nur Prototypen, dass die eine Seite Sensorsysteme, auf der anderen Seite entwickeln wir auch Meldesysteme, die auch intelligenter arbeiten sollen. Es geht also darum, den Menschen möglichst viel Arbeit abzunehmen und viele banale Sichtungen wie eben Flugzeuge, Ballone, Satelliten, die wir ja selber auch entwickeln, auszuschließen, diese zu erkennen, um sich dann als Mensch nur auf die wenigen Fälle zu konzentrieren, die möglicherweise interessant erscheinen.
Wie würden diese, wenn wir nochmal auf die Sensorsysteme gehen, wie würden diese Sensorsysteme, die ja dann vermutlich dafür da sind, zur Detektion und zur Analyse beizutragen, wie würden die arbeiten und wo werden die aufgestellt, ganz naiv gefragt?
Also wir machen das so mit dem bestehenden System, die wir jetzt im Betrieb haben, testweise auf dem Dach eines Gebäudes auf dem Campus bei uns zum Beispiel. Es ist so, das System beobachtet den Himmel Tag und Nacht kontinuierlich mit mindestens 30 Bildern pro Sekunde. Und zunächst versucht es, Veränderungen zu erkennen, also eine Bewegung eines Flugzeuges zum Beispiel oder eines Vogels. Im nächsten Schritt, wenn etwas detektiert worden ist, wird es durch Methoden der künstlichen Intelligenz klassifiziert, das heißt als Vogel zum Beispiel erkannt und dann in einer Datenbank gespeichert und gesagt, ah, hier habe ich einen Vogel gesehen. Das ist dann natürlich relativ uninteressant, aber wir müssen es trotzdem erfassen. Und so versuchen wir, jedes Objekt, was sich am Himmel bewegt, automatisch zu qualifizieren. Und die Objekte, die dann nicht automatisch erkannt werden, sind dann interessant für uns, die gucken wir uns an. Und dann finden wir meistens natürlich schnell heraus, was es ist. Wenn das System es nicht erkannt hat, liegt es meistens daran, dass das System nicht dafür ausreichend trainiert worden ist. Als Mensch erkennt man das aber dann doch. Wir haben ein zweites System, was wir vor ein paar Wochen erst in Norwegen, in Hessdalen, aufgestellt haben. Da hatten wir davor schon ein Kamerasystem. Jetzt haben wir das ersetzt durch ein neues Doppelkamerasystem, was dazu dient, das gleiche Umfeld mit zwei Kameras gleichzeitig aufzunehmen, um Sensorartefakte zum Beispiel, um technische Fehler zu vermeiden. Und da machen wir das Gleiche. Und unsere Absicht ist, eben diese Systeme zu erweitern, als Netzwerk zu verteilen, insbesondere an Orten, wo wir denken, dass öfter solche Phänomene gemeldet werden. Wir können sie natürlich nicht überall auf der Welt aufstellen, aber wir würden dann, sofern wir Finanzierung dafür hätten, sie an Orten aufstellen, wo eben mehr solche Ereignisse auftreten.
Sind Sie deshalb auch nach Norwegen gegangen oder warum steht das zweite Modell da?
Ja, in Norwegen wurde Anfang der 80er Jahre wurde viel über diese sogenannten Hessdalen-Lichter berichtet. Und im Grunde genommen sind es UAPs aus heutiger Sicht. Nur durfte man sie damals auch nicht so nennen. Man durfte sie auch nicht UFOs nennen, um sich damit eben beschäftigen zu können. Aber im Grunde genommen geht es um das gleiche Thema. In den 80er Jahren war das wohl sehr intensiv. Und der Grund, warum sich die Wissenschaftler dort, Kollegen dort damit beschäftigt haben, war, dass die Phänomene so oft und intensiv waren, dass die Bevölkerung teilweise beängstigt war und wissen wollte, was da eigentlich passiert. Und deswegen haben sich einige Kollegen dort mit dem Thema beschäftigt. Das tun sie heute noch. Und wir versuchen das mit unseren Instrumenten zu unterstützen.
Sie haben anfangs von einer internationalen Statistik geredet. Da hieß es, ungefähr 3,3%, glaube ich, gut 3% seien unerklärlich. Wie sieht es denn mit Ihrer eigenen Datenbank aus? Also wie groß ist der Anteil an Vögeln, an ganz erklärlichen Phänomenen? Und wie groß oder klein ist der Anteil an Dingen, wo Sie jetzt nicht sagen können, was es ist?
Im Moment null. Wie ich schon sagte, das System, was wir entwickeln, ist eine Art Prototyp. Wir erwarten jetzt nicht, dass wir hier etwas Bedeutendes tatsächlich entdecken. Man kann es natürlich nicht ausschließen, aber wir erwarten das nicht wirklich. Wir haben es in Würzburg bei uns aufgestellt, weil wir eben da rankommen, das System weiter ausbauen können, Software entwickeln können. Das ist der Grund. Und sofern wir Geld bekommen, um mehr Systeme bauen zu können, würden wir das nach und nach an Orten aufstellen, wo wir denken, dass da was passiert. Im Moment, alles, was wir sehen, ist leicht zu erklären für uns. Wo ich sehr froh bin, ist, das System erkennt Vögel zum Glück sehr zuverlässig. Und die meisten Objekte, die wir beobachten, sind Vögel. Danach kommen Insekten, je nach Jahreszeit. Natürlich sehen wir viele Flugzeuge, Hubschrauber, Ballone und so weiter. Und die Objekte, die das System nicht erkennt, weil es noch nicht darauf trainiert ist, mangels Ressourcen, die wir nicht haben, Die schaue ich mir dann zum Beispiel selber an, aber das hält sich im Rahmen. Ich kann Ihnen sagen, das sind so größenordnungsmäßig 10 Videos vielleicht pro Tag, jeweils 10, 20 Sekunden Länge. Und jeden Morgen, wenn ich also ins Büro komme, schaue ich mir die Videosequenzen an, die aufgezeichnet worden sind, vielleicht 10 Stück. Und dann sieht man schon, wenn man selber das Video als Mensch betrachtet, kann man es bisher eigentlich ausnahmslos immer erklären. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass da nichts ist. Es gibt viele Fälle, die wir von unseren Kooperationspartnern, von unserem Zentrum auch erhalten. Täglich kommen da neue Nachrichten rein, die über Deutschland beobachtet worden sind. Auch da ist es so, dass die allermeisten Fälle, vielleicht über 95%, leicht zu erklären sind. Aber es kommen doch hin und wieder Fälle, wo man zunächst nicht sagen kann, was es ist. Da ist es allerdings dann eben so, dass die Daten dazu fehlen. Also es bleibt ungeklärt, es hört sich merkwürdig an, kann nicht sofort erklärt werden mit Flugzeug, Satellit, Ballon und so weiter. Aber wir haben auch keine weiteren Daten, weil oft die Menschen auf der Straße eben von so etwas überrascht werden und nicht gerade eine wissenschaftliche Multisensorausstattung bei sich haben, um das Phänomen aufzunehmen. Das ist das Problem.
Und diese Daten bräuchten Sie, um diesem Phänomen weiter nachzugehen, ja?
Ganz genau. Also es gibt ja schon einige Untersuchungen, einige Paper dazu, wo Wissenschaftler versuchen, Daten herauszuextrahieren aus den Phänomenen, die beobachtet sein sollen. Aber das ist alles sehr limitiert, also es ist alles sehr wenig. Wir brauchen einfach verschiedene Arten von Sensoren, nicht nur Kameras, das ist jetzt nur das Einfachste, sage ich mal. Aber wir brauchen zum Beispiel auch Infrarotaufnahmen, Radardaten, spektrale Daten, damit wir auch die Eigenschaften besser einschätzen können, die Materialien einschätzen können. Und das alles zusammenzubringen, operationell 24 Stunden am Tag zu betreiben, das erfordert doch große Mengen an Ressourcen.
Wenn wir das Thema unbekannte Phänomene am Himmel nehmen, gelten Sie da eigentlich immer noch als Exot in Ihrem Fach oder tut sich auch in der deutschen Forschungslandschaft da einiges, was dieses Thema anbelangt? Wie ist das Feedback auch von Kolleginnen und Kollegen?
Also in Deutschland gibt es einige Kollegen, die sich auch damit beschäftigen, aber nicht so offiziell, wie es jetzt an der Universität Würzburg ist. Bei uns gehört es ja offiziell zum Forschungskanon von unserem Zentrum. Aber es gibt einige, die sich freiwillig damit trotzdem beschäftigen, teilweise auch Kooperationspartner unseres Zentrums sind. Aber da werden Sie auf deren Webseite jetzt kaum etwas sehen darüber, dass Sie sich mit dem Thema beschäftigen.
Während Sie ja relativ offen damit umgehen.
Ich gehe offen mit dem Thema um, weil ich überzeugt davon bin, dass das Thema wichtig ist und dass wir das Stigma wirklich überwinden müssen. Auch in anderen Wissenschaftsbereichen war es in der Geschichte immer wieder so, dass neue, merkwürdige Phänomene auch zu neuen Erkenntnissen tatsächlich geführt haben, sofern sich die Wissenschaft damit beschäftigt hat. In diesem Fall mit den UAPs, UFOs, ist es eben noch viel schwieriger, weil da eben leider auch andere Aspekte eine Rolle spielen, wie Sicherheitsaspekte zum Beispiel, die es einfach verhindern oder extrem erschweren, sich mit dem Thema frei zu beschäftigen, ohne Angst zu beschäftigen. Aber wir müssen das überwinden.
Am Ende will ich Sie jetzt noch fragen, wann entdecken wir denn die ersten Außerirdischen? Oder wann ist die Zahl der Fälle, die unerklärlich bleiben, so groß und auch so signifikant, dass man sagen würde, da muss irgendwie was sein?
Richtige Beweise dafür erfordern richtige Daten. Das heißt, außerordentliche Behauptungen erfordern auch außerordentliche Beweise. Und genauso ist es in diesem Fall natürlich. Also wir brauchen wirklich handfeste Beweise, nach denen wir suchen müssen. Das sollten wir auch tun, aber wir haben sie nicht. Und ob das jetzt morgen schon ist oder in 50 Jahren, das kann ich einfach nicht sagen. Auch die Beschäftigung mit dem Thema kann sich ändern. Wir beobachten jetzt momentan zum Beispiel, dass so ein Hype losgegangen ist vor ein paar Jahren, aber jetzt ebbt sich das langsam wieder ab. Das heißt, man versucht die Themen doch mehr oder weniger zurückhaltend zu behandeln. Einige versuchen es doch offen voranzutreiben. In welche Richtung das genau gehen wird in den nächsten Jahren, ist schwer zu sagen. Und es ist fast unmöglich zu sagen, ob das jetzt morgen zu einem Durchbruch kommt oder in 100 Jahren.
Herr Professor Kajal, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank auch.
Zu Gast in den Wissenswerten Hakan Kayal, Professor für Raumfahrttechnik an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg und Leiter des Interdisziplinären Zentrums für Extraterrestrik IFEX. Unser Gespräch können Sie in der ARD-Audiothek nachhören. Danke fürs Zuhören. Ich bin Axel Dorloff.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.